and
Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn. Ja, laut flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine ganze Not. Auch wenn ich allen Mut verliere, wachst doch du schützend über meinem Weg. Dort, wo ich gehen muss, hat man mir Fallen gestellt. Wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Ich schreie zu dir, Herr, und sage, du allein bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich zum Leben brauche. Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich vor denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preise. Die nach deinem Willen leben, werden sich freudig um mich scharen, wenn du mir Gutes erwiesen hast.
Ein junger Mann sitzt einsam und verlassen in einer dunklen Höhle. Er versteht die Welt nicht mehr. Wie konnte das passieren? Wie kam es überhaupt so weit? Und traf ihn selbst auch etwas Schuld daran oder nur die anderen? Er war noch als ein Junge von zu Hause weg und ist an den Hof des Königs gegangen, um ihm zu dienen. Anfangs lief auch alles sehr gut. Er erlebte Erfolge, er wurde befördert. Doch langsam begann die Zuneigung des Königs ja in Neid und in Hass umzuschlagen. Wenn er weiterhin am Leben bleiben wollte, musste er fliehen. Er musste das alles zurücklassen und alleine seinen Weg finden. So landet er von allen verlassen in der Steppe Judas und musste dort in einer Höhle wohnen, ganz alleine. Diesen Mann finden wir in der Bibel. Sein Name? David, richtig, später König von Israel. Und ich weiß nicht, ob du dich etwas in ihn hineinfühlen kannst. Wie ging es ihm dort alleine, verlassen, ohne Schutz? Der König des Landes verfolgt dich, will dich umbringen. Gibt es noch Hoffnung? Eigentlich hatte Gott ihm ja gesagt, er wird nach Saul König von Israel. Und jetzt? Jetzt ist er dort von allen verlassen in der Höhle und hat vermutlich nicht unbedingt die Perspektive für das, was danach kommen soll. David verfasste diesen Psalm, Psalm 142, vor diesem Hintergrund. Die Gefühle, die er in der Situation hatte, veranlassen ihn dazu, das zu schreiben, was Willi gerade vorgelesen hat. Und ich möchte noch mal ein paar Verse davon hervorheben und lest einfach mit und versucht mal mitzufühlen, wie es David wohl ging. Dort, wo ich gehen muss, hat man mir Fallen gestellt. Wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Höre doch auf mein Flehen. Denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich vor denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Seht ihr, was in David vorging in der Situation? Ich bin schwach, die anderen sind zu stark. Es gibt keine Hoffnung, könnte man meinen. Wie soll es weitergehen mit ihm? Wie soll es weitergehen mit der Verheißung, mit dem Ziel, das Gott ihm gegeben hat, dass er König werden würde? Was würdest du jetzt an Davids Stelle tun? Was müsste man machen, wenn man in einer solchen Situation ist? Wie geht man mit den Gefühlen um, die jetzt in einem hochkochen? David ist nicht der Erste und mit Sicherheit auch nicht der Letzte, der durch so eine Lebenskrise gehen muss. Er muss sich ihr stellen, ob er es will oder nicht. Und Lebenskrisen gehören zum festen Bestandteil der menschlichen Geschichte. Persönlich und weltweit. Allein wenn wir versuchen, die Begriffe gegenüberzustellen, stellen wir das schon fest. Ich habe einfach mal so auf Anhieb losgeschrieben und da sind mir ein paar Begriffe eingefallen. Immobilienkrise, Bankenkrise, Weltwirtschaftskrise, Lebenskrise, Glaubenskrise, Beziehungskrise und so weiter. Aber wie sieht denn jetzt das Gegenteil von all diesen Worten aus? Haben wir im Deutschen gar nicht, oder? Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs. Das sind so Hilfssätze quasi, die wir dem gegenüberstellen müssen. Krisen gehören dazu. Bei David und bei jedem anderen Menschen. Die Frage ist jetzt nur, wie geht David damit um? Was macht er? Bevor wir uns aber dieser Frage stellen, möchte ich einem anderen Gedanken nachgehen, einen anderen Gedanken aufwerfen. Einen Gedanken, den man in so einer Situation eigentlich gar nicht hören möchte, den man vielleicht auch gar nicht verfolgt. Trotz aller negativen Auswirkungen, trotz aller negativen Gefühle, die wir in der Situation empfinden könnten, gibt es etwas, was wir in dieser Lebenskrise lernen können. Und das ist schwer. Aber es ist etwas total Existenzielles. Nicht viele Kleinigkeiten, auf die möchte ich gar nicht eingehen. Darüber kann man sich streiten, ob man sowas in einer Krise lernen kann oder nicht. Aber was man auf jeden Fall in so einer Lebenskrise lernt, was David in so einer Lebenskrise lernt, darauf werden wir gleich noch eingehen, ist ein Stück des Fundaments, auf dem er sein eigenes Leben aufbaut, erkennt er in dieser Situation. Und genau das können wir auch in einer Lebenskrise, wenn wir vielleicht in einer stecken, lernen. Auf welchem Fundament baue ich eigentlich mein Leben auf? Was soll mich tragen? Was soll mich durchtragen? Timothy Keller, ich hoffe, ihr kennt den alle. Ich kann bis jetzt jedes Buch empfehlen, das ich von ihm gelesen habe und jede Predigt, die ich von ihm gehört habe. Timothy Keller beschreibt das mit sehr drastischen Worten in Bezug auf die Weltwirtschaftskrise. Ich habe das Zitat einmal mitgebracht. Wenn die Weltwirtschaft in der Krise ist, dann wanken viele der Götzen, denen wir bis dahin vertraut haben. Und das ist auch gut so. Wir erleben eine vorübergehende Zeit der Entzauberung. Die Götzen haben an Macht eingebüßt und wir haben die Möglichkeit, ihnen zu entrinnen. Dem Einzelnen bietet sich diese Chance immer dann, wenn ihn die Person oder Dinge enttäuschen, auf die er sich bis dahin verlassen hat. Harte Worte, oder? Warst du schon mal in einer Krise oder bist vielleicht auch in einer Lebenskrise? Dann möchte ich dir die Frage stellen, wer oder was soll dich da durchbringen? Wer oder was soll dich da durchbringen? Worauf vertraust du? Und sag bitte nicht zu schnell, mein Glaube oder Jesus oder Gott. Ich denke, das fällt uns, die wir christlich sozialisiert sind, natürlich als erstes ein. Natürlich trägt Jesus mich durch. Natürlich mein Glaube an Gott. Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich unser Fundament, auf dem wir aufbauen? Die Weltwirtschaftskrise hat viele Menschen entzaubert, wie Keller es nennt. Es hat gezeigt, worauf bisher viele Menschen ihr Vertrauen gesetzt haben. Es war vielleicht der Job, es waren vielleicht finanzielle Rücklagen, komme was wolle, ich habe ja ein Polster, da wird nichts passieren. Vielleicht war es auch der Erfolg oder der Aufstieg, den man im Unternehmen hatte. Vielleicht auch das Prestige, das man sich über Jahre erarbeitet hat. Und da kann passieren, was will. Das kann mir ja niemand nehmen. Weil einige Top-Manager in der Wirtschaftskrise genau das verloren haben, das, worauf sie ihr Leben gebaut haben, kam es unter ihnen damals gehäuft zum Suizid. Das hat man in den Jahren 2007 bis 2010 immer wieder gelesen, dass vor allem in den USA einige der Top-Manager der Unternehmen Selbstmord begangen haben, weil sie etwas verloren haben. Vermutlich etwas, wovon sie dachten, dass es sie durchträgt. Aber in dieser Krise ist es abhanden gekommen und sie wussten nicht mehr weiter. Und ich habe mich, als ich mich mit diesen ganzen Gedanken beschäftigt habe, natürlich auch gefragt, was müsste ich verlieren, damit es mich total aus der Bahn wirft? Was müsste mir genommen werden, damit ich nicht mehr weitermachen kann? Oder dass ich zumindest diesen Gedanken in Betracht ziehe, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Hier ist vorbei, ich muss einen anderen Weg gehen. Sackgasse. Ist es wirklich mein Glaube an Gott? Oder ist es doch vielleicht mehr der Glaube an mich selbst? Meine Stärken, meine Fähigkeiten, all das, was ich leisten kann, das wird mich schon durchtragen. Ja, ich verliere meinen Job, aber hey, ich bin so gut qualifiziert. Ich habe so viel Erfahrung, ich werde auf jeden Fall einen neuen finden. Komme, was wolle. Ich denke, das ist ein Gedanke, der auch in so einer Krise erschüttert werden kann. Worauf setzt du dein Vertrauen in einer Lebenskrise? Was soll dich durchtragen? Hast du dir diese Frage schon einmal gestellt? Mindestens die Antwort auf diese Frage kann uns eine solche Krise lehren. Da bin ich mir ganz sicher. Wir werden in solchen Situationen ein Stück unseres Lebensfundamentes aufdecken können und sehen können, was sich unter all dem befindet, was wir darauf aufgebaut haben. Trägt es oder nicht? Kommen wir jetzt zurück zur Frage, was David in der Situation gemacht hat, was ihn durchgetragen hat und ihn ausgerüstet hat für all das, was noch danach kam. Denn danach kam noch sehr viel Gutes. Schauen wir wieder in den Psalm. Dort geht es weiter: Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn. Ja, laut flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine ganze Not. Auch wenn ich allen Mut verliere, wachst du doch schützend über meinem Weg. Ich schreie zu dir, Herr, und sage, du allein bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich zum Leben brauche. David steckt voll in dieser Lebenskrise drin und er verschafft sich Luft. Er schreit es heraus, was ihn bewegt. Seine Gefühle, das, was er empfindet, seine Sorgen, er kommt damit vor Gott. Und ich denke, das ist das Erste, was wir hier von ihm lernen können. Behalt es nicht für dich. Schrei es raus, wenn es sein muss. Schrei es raus, aber nicht anderen Menschen gegenüber, sondern Gott gegenüber. Gefühle an sich, das sehen wir hier bei David, sind nicht gut oder schlecht, die meisten zumindest. Das, was wir daraus machen, das wird dann gut oder schlecht. Wir lesen zum Beispiel im Neuen Testament die Warnung: Wenn du wütend bist, dann sündige nicht. Es heißt nicht, wenn du wütend bist, ist das Sünde, sondern wenn du wütend bist, wenn du zürnst, dann sündige nicht. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Zorn an sich ist keine Sünde. Es ist ein Gefühl. Die Frage ist, was wir damit tun. Das ist dann gut oder schlecht. Gott hat uns als fühlende Menschen geschaffen. Würde er uns dann für so etwas verurteilen? Würde er uns da nicht irgendwie entgegenkommen, wenn wir mit diesen Gefühlen vor ihn treten und das vielleicht sogar wirklich rausschreien und ihm klagen, so wie David es auch sagt? Er klagt ihm all das, was ihm widerfährt. Und das dürfen wir genau so tun. David behält es nicht für sich und grübelt lange darüber nach und lässt es irgendwie in sich hineinfressen, sondern er geht damit zu Gott. Und wenn wir jetzt einmal die ganze Geschichte von David vor Augen halten würden, würden wir sehen, dass ihn genau das stark macht, dass seine Beziehung zu Gott genau dadurch gestärkt wurde und ihn ausrüstet für all das, was danach noch kommt. Wir sehen hier ein Stück seines Fundamentes. Er hätte jetzt auch seinen Kopf in den Sand stecken können und sagen, es gibt keine Lösung, hier ist vorbei. Aber das macht er nicht. Auch wenn er selbst nicht weiß, wie es jetzt noch weitergehen kann, weiß er doch, wohin er damit gehen kann, nämlich zu Gott. Und das hat er gelernt in dieser Lebenskrise. Und ich möchte das mit zwei Bildern veranschaulichen. Ich denke, die meisten von uns kennen einen Keil. Nicht den Türkeil, obwohl er von der Form ganz ähnlich ist, sondern einen Metallkeil. Man kann ihn für verschiedene Dinge gebrauchen, aber auch zum Beispiel, wenn ein Holzstück zu schwer ist, um zu spalten mit einer Axt oder mit einem Beil, dann nimmt man den Keil, setzt ihn drauf, haut ihn mit dem Vorschlaghammer rein, sodass der Baumstamm dann irgendwann zerbricht. So einen Keil meine ich. Und eine Lebenskrise kann auch genau so ein Keil sein. Die Frage ist nur, ob dieser Keil sich zwischen mich und Gott schiebt, sodass wir auseinandergebracht werden. Oder wie man es manchmal auch macht, zum Beispiel weiß ich es auf dem Zeltlager, wo ich mitgearbeitet habe, wenn der Pfosten nicht so ganz richtig stand und er nicht so stehen sollte, wie ich wollte, habe ich mir einfach ein Stück Holz genommen, das wie so ein Keil zurechtgekloppt und das dann neben das Holzstück in die Erde gerammt, sodass dann dieser Keil quasi wie so eine Schraubzwinge war, die den Holzstamm mit dem Bereich drumherum, wo ich es befestigen wollte, verbunden war. Das kann auch ein Keil bewirken. Er kann spalten und er kann zusammenbringen, wie eine Schraubzwinge. Ein zweites Bild, eine zweite Veranschaulichung, dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Als Mose, kennen wir ja vermutlich, als Mose vom Berg zurückkam oder aus dem Zelt der Begegnung, der Stiftshütte zurückkam, wo er dann immer wieder in engem Kontakt mit Gott war, hat die Herrlichkeit Gottes, das Strahlen von Gott auf ihn abgefärbt. Und er kam zu dem Volk Israel und sie haben das gesehen, dieses Strahlen. Und sie hatten Angst. Sie haben sich davor gefürchtet. Was ist da passiert? Was passiert mit uns, wenn wir jetzt mit Mose Kontakt haben? Und da hat Mose das gesehen und hat sich eine Decke, so heißt es im Text, heute würden wir vielleicht sagen, einen Schleier gemacht und hat ihn vor sein Gesicht gehängt, damit die Israeliten sich nicht daran störten, dass sie nicht Angst hatten vor der Begegnung mit ihm. Und Paulus greift diese Begebenheit auf und sagt im 2. Korintherbrief, dass die Juden bis zum heutigen Tag so eine Decke, so einen Schleier vor Augen haben, der sie davor hindert, im ganzen Alten Testament all das zu sehen, was dort eigentlich schon auf Jesus Christus hinweist. Sie sind verblendet. Sie können das nicht sehen, weil diese Decke bis auf den heutigen Tag, so sagt er es, vor ihren Augen ist. Und als ich das gelesen habe, in der Bible Challenge war es ja vor einigen Tagen dran. Als ich das gelesen habe, dachte ich, genau das Gleiche kann eine Lebenskrise auch für uns sein. So ein Schleier, der uns vor Augen liegt, der uns daran hindert, uns zu sehen, wie Gott uns sieht. der uns daran hindert, sein Wort vielleicht vernünftig zu lesen, das uns daran hindert, unsere Rolle vielleicht in einer Gemeinde zu sehen, dass einfach unsere Beziehung zu Gott durch eine Lebenskrise versperrt wird, weil sie wie so ein Schleier vor unseren inneren Augen hängt. Und eine Krise soll nicht so eine Decke sein, sondern eine Lebenskrise soll ein Keil sein, der uns an Gott dran presst, damit diese Beziehung stark wird, dass sie durch diese Situation durchträgt und wir für die Zukunft gewappnet sind, weil wir diese Beziehung dann intensiviert haben, durch diese Zeit hindurch. Und diesen ganzen Gedanken fasst David eigentlich mit einem Wort sehr gut zusammen. Er schreibt nämlich, dass Gott seine Zuflucht ist, sein Zufluchtsort ist. Wenn man zu der damaligen Zeit in eine befestigte Burg kam, die womöglich noch auf einem Berg lag, dann war das ein sehr, sehr sicherer Ort. Ein sehr, sehr sicherer Ort, in dem man sich lange, lange vor seinen Feinden verstecken konnte, solange die Vorräte reichten und man nicht drin krepierte vor Hunger. Aber damals gab es keine Flugzeuge, keine Hubschrauber, keine Düsenjets. Es gab keine Artillerie, die irgendwie über die Mauer hinweg schießen konnte. Es gab all diese Sachen nicht. Und deshalb kannte David diesen total sicheren Zufluchtsort, den damals eine Stadt geboten hat. Sowas können wir uns, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen, weil die Technik, die heutzutage da ist, eigentlich gar keinen sicheren Ort mehr zulassen könnte. Aber so einen Zufluchtsort gab es damals und er wusste genau, eine Burg, ein Turm, der befestigt ist, der ist so ein Zufluchtsort. Und das lesen wir auch an verschiedenen anderen Stellen, zum Beispiel im Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der sagt zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Hier sehen wir die Verbindung von Zuflucht und Burg. Das ist ein Parallelismus, wo er eigentlich beides das Gleiche meint. Eine Zuflucht ist wie so eine sichere Burg. Oder in Psalm 94. Doch der Herr wurde mir zur Burg. Mein Gott wurde zum Fels meiner Zuflucht. Wieder ein ganz ähnliches Bild. Fels in der Brandung, der Ort, der einen schützt, wo man sich verstecken kann. Was soll uns, was soll mich, was soll dich durch eine Lebenskrise hindurchtragen? Bei David sehen wir, dass sein Zufluchtsort sein Gott ist. Er ist das Fundament, der Ort, der ihn durchträgt, die Beziehung zu Gott. Die stärkt ihn, die gibt ihm die Kraft weiterzumachen, auch wenn es innen drin ganz anders aussieht. Er ruft es sich selbst zu und er ruft es Gott zu. Aber ich denke, der Aspekt, es sich selbst zuzurufen, ist auch immer wieder für uns wichtig. Gott, du bist meine Zuflucht. Und das wirkt nicht nur auf Gott, sondern auch auf mich. Wenn wir das erleben, dass das Realität wird, dann wirkt das, dieses Gebet auch auf mich. Und er geht dann mit Gott einen Deal ein, kann man so sagen. Er schreibt in Vers 8, führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preise. Führe mich heraus, damit oder dann werde ich deinen Namen preisen. Ein Lobgelübde, wie es einige Psalmtheologen nennen. Er verspricht Gott, wenn du mein Gebet erhörst, dann werde ich deinen Namen preisen. Damit meint er nicht ein Gebet. So einfach hat David es sich nicht gemacht. So einfach haben sich die Leute das damals nicht gemacht, wenn sie ein Lobgelübde abgelegt haben. Sondern es gab danach ein richtiges Festessen. Im Tempelbereich, im Palast, so wie David die Möglichkeit hatte, hat er ein Festessen arrangiert, wo er ganz viele Leute zusammen eingeladen hat. Und bei dieser Gelegenheit hat er ihnen dann erzählt, was Gott getan hat. Und hat so diese diesen Deal erfüllt und hat Gott gepriesen, seinen Namen groß gemacht in dieser Feier. Und nachdem er Gott alle Gefühle, alle Zweifel, alle Sorgen so in dieser Weise im Gebet dargelegt hat, ist er sich schon fast sicher, dass Gott sein Gebet erhören wird. Und das ist eine Zuversicht, die wir dort sehen, von der ich noch ganz viel lernen möchte. Eine Zuversicht, die durch das Gebet, die durch diese Worte Realität schaffen. Realität, die wir mit unseren Augen noch nicht sehen können. Wir lesen es nämlich weiter in Vers 8, in der zweiten Hälfte. Die nach deinem Willen leben, werden sich freudig um mich scharren, wenn du mir Gutes erwiesen hast. Er hat diese Situation schon vor Augen, wo Gott sein Gebet erhört hat, wo er gerade dieses Fest feiert und Gott den Teil seines Deals einhält und dann sieht, wie diese anderen Gläubigen um ihn herum sind und sie gemeinsam feiern und er Gott groß macht, weil er ihn erhört hat, weil er ihn herausgerettet hat aus dieser Situation. Klaus Westermann, ich vermute mal der meistzitierte Psalmforscher, nennt genau diesen Teil des Psalms die Gewissheit der Erhörung. Die Gewissheit der Erhörung, die hat er schon bekommen während des Gebets. Er wusste, dass Gott ihn erhören wird, weil er wusste, wer sein Gott ist. Wissen wir das? Haben wir das schon mal erlebt? Dann können wir davon zehren. Dann können wir uns sicher sein, dass Gott auch das, diese Situation, in der wir uns gerade befinden, oder unser Gebet in der Situation erhören wird. Der Blickwechsel, den wir hier bei David sehen, weg von seiner eigenen Situation, von seiner Lebenskrise hin zu Gott, hat für ihn alles verändert, wenn sich auch vor Augen eigentlich noch nichts geändert hat. Und warum ist Gott dieser Zufluchtsort? Warum ist David sich da so sicher? Ich denke, es gibt viele Antworten darauf oder die Antwort darauf ist vielschichtig. Aber ein wichtiger Punkt ist, weil Gott derjenige ist, der Geschichte schreibt. Er ist der Herr der Geschichte. Er ist der Herr der Dinge. Nichts entgleitet ihm. Und er schreibt Geschichte damals wie heute. Manchmal laut, meistens leise. Und darum soll es in der nächsten Predigt am Sonntag gehen, das schon mal als Ausblick. Ich möchte jetzt zum Schluss der Predigt einfach nochmal dazu einladen, dass wir alle zusammen aufstehen. Eine Zeit der Stille haben, wo jeder nachdenken kann, vielleicht auch beten kann, Gott vielleicht sein Herz ausschüttet, ihm die Situation klagt, in der er sich gerade befindet. Und vielleicht auch in diesem Gebet den Blickwechsel erlebt, den David in seinem Psalm hier darstellt. Lasst uns aufstehen und ich werde die Zeit der Stille mit einem Gebet abschließen.